Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Und wir sprechen über den neuen VW ID Polo und über Batterien.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und hallo Julia Maulhardt, ich grüße dich.
Hallo Jerome.
Ich bin heute gut gelaunt, ich weiß auch nicht warum, aber muss ja auch mal sein. Ich bin gut gelaunt, ich glaube, weil ich so gerade dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen bin tatsächlich. Also ich bin mit meinem Tesla Model S auf der Autobahn unterwegs gewesen, zu meinem Arbeitgeber, zur Schule. Und weil ich sehr spät dran war, habe ich etwas getan, was ich normalerweise eben nicht tue auf der Autobahn. Ich bin schneller als 100 gefahren, nämlich mit 170 tatsächlich, da wo es ging. Geht nicht überall, weil wir haben gerade viele Baustellen auf der A81, da darfst du nur 80 fahren. Und bin dann also mit 170 über die Autobahn gebrettert und bin dann von der Autobahn runter, ist nichts passiert. Ich bin zur Schule gefahren, das ist nochmal ein bisschen Landstraße und dann bin ich da, habe mein Auto geparkt, habe meinen Job gemacht in der Schule, bin dann wieder zum Auto gegangen, habe dann rückwärts ausgeparkt und in dem Moment, wo ich rückwärts ausparke, knallt es voll. Plötzlich vorne links ganz, ganz heftig. Und da es vorher schon komische Geräusche gemacht hatte und ich mir noch gedacht habe, ich habe demnächst einen TÜV-Termin, mal sehen, was der TÜV zu diesem Knacken oder was das ist, sagt, habe ich dann gleich vermutet, irgendwas ist da vorne links passiert und tatsächlich ist da die Feder einfach durchgerostet und gebrochen. Und ich bin jetzt auch ein bisschen gebrochen, weil die Reparatur wird echt teuer, weil die Federung muss gemacht werden, also vorne links und natürlich dann auch vorne rechts. Das geht noch vom Preis, aber die Bremsen sind auch fällig gewesen, alle Viere. Und ich bin jetzt bei einem Betrag in meiner Werkstatt bei 6.400 € und es wird nicht fertig vor dem 12. Januar. Also mein Auto steht noch eine ganze Weile in der Werkstatt und auf der einen Seite denke ich mir, Gott sei Dank ist es nicht auf der Autobahn passiert.
Wir brauchen dich noch.
Genau, auf der anderen Seite 6.400 €.
Aber die hast du doch mit deiner Stromflatrate wieder schnell drin.
Ja gut, ich spare tatsächlich im Jahr ungefähr 2.000 €.
Ja.
Ja, das sind drei Jahre.
Die nächsten 3 Jahre.
Die nächsten 3 Jahre, ja.
Oder die letzten 3 Jahre, oder die du nicht ausgegeben hast.
Nein, die habe ich Gott sei Dank nicht wirklich ausgegeben. Ich habe das Geld, aber es tut so weh, weißt du? Ich habe noch nie so viel Geld
tatsächlich ausgegeben. Aber du gibst es doch nur jemandem anders.
Ja, ich gebe es jemand anders. Und ich freue mich ja auch für meine Werkstatt. Aber
aber vielleicht kannst du dir jetzt einen Kleinwagen kaufen.
Jetzt kommt aber die Überleitungsqueen. Jetzt kommt die Überleitungsqueen. Ja,
wie wär's denn mit einem ID Polo?
Ja. Also, der VW ID Polo kommt demnächst.
Also, erstmal ist er ja nur noch angekündigt. Also, insofern ist jetzt auch nur noch die zweite Ankündigung mit etwas mehr Daten. Also, bestellen kannst du ihn tatsächlich noch nicht. Und die IAA-Premiere wird wahrscheinlich dann der Startpunkt nächstes Jahr sein, wo sie ihn dann vorstellen und wo sie dann die Bestellbücher
also aufmachen. Wir haben das Auto noch nicht persönlich in Augenschein nehmen können. Ich habe ein paar Videos angeguckt von Leuten, die das konnten. Allerdings der Innenraum war noch zugekleistert mit irgendwelchen Matten. Also den Bildschirm konnte man nicht sehen. Man konnte ungefähr sehen, wie groß er ist. Aber man konnte das Auto von außen sehen. Ich sag mal so, das ist ein solider Kleinwagen. So wie wir das von VW eigentlich kennen. Und was auch sehr positiv angemerkt worden ist, endlich kann man die Autos wieder richtig bedienen. Also die haben wieder richtig Knöpfe, die man auch physisch drücken kann am Lenkrad zum Beispiel. Das wurde sehr gutiert. Es ist ein solides Auto. Es sieht halt aus wie ein Polo. So wie man das von VW kennt. Und ich denke, das ist auch gut so, dass es so aussieht. Denn man muss ja schon sagen, dass die Autokäufer durchaus in Deutschland zumindest konservativ sind und dann doch eher zu Autos greifen, die sie irgendwie schon kennen. Und das ist ja auch okay. Wobei, es kommen ja in den anderen Konzernen ja ähnliche Autos wie der Polo raus, die dann vielleicht ein bisschen schnittiger sind, die moderner sind. Aber der Polo selber, finde ich, ist ein gelungener Kleinwagen, der jetzt nicht überrascht, aber der einfach ein solides Auto ist zu einem Preis, wo ich sagen würde, das ist grenzwertig. Also er soll so um die 25.000 € kosten in der Einstiegsversion. Wir wissen, dass der Twingo zum Beispiel knapp über 20.000 einsteigt, also rund 4.000 weniger kostet. Und ich denke, dann ist das schon eine Konkurrenz zu dem Polo. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ich habe VW immer gekauft, ich kaufe auch VW in Zukunft und basta. Ich denke, das alleine wird schon viele Bestellungen auslösen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen günstiger wird für das, was man da bekommt. Weil die Einstiegsvariante hat jetzt nicht so den riesen Akku. Ich glaube, knapp über 37 Kilowattstunden Netto-Energieinhalt.
300 Kilometer Reichweite.
Sagen WLTP. Sie, ja, aber klar. Ich sage mal mit 37, das hieße, der Polo müsse mit ungefähr 12 Kilowattstunden fahren auf 100 Kilometer. 12 Kilowattstunden halte ich im Sommer für durchaus realistisch, im Winter eher nicht. Ich denke, da wird die Reichweite ordentlich schrumpfen auf um die 200, 220 Kilometer, vermute ich mal.
Aber da kommt ja dann auch noch eine größere Batterie mit 52.
Richtig, aber dann geht halt auch der Preis wieder hoch. Ne? Das ist halt natürlich der Punkt.
Ja, klar,
also,
logisch.
Die sagen wir haben endlich günstige Autos, 25.000 Euro, das ist günstig für einen Kleinwagen. Kauf den, dann gehst du aber in zum VW-Händler und sagst hier 25.000, dann sagen sie dir aber, okay, wir haben aber auch noch eine größere Batterie mit knapp über 50 Kilowattstunden, willst du nicht die? Und natürlich möchtest du die eigentlich, weil 37 dann doch ein bisschen wenig ist, außer du fährst wirklich nur in der Stadt. Und dann wird es halt gleich deutlich teurer. Und das halte ich halt für das Problem. Also
die Philosophie ist ja auch, verschiedene Leistungsvarianten einzubieten. Nicht nur die zwei Batterien, die man jetzt auswählen kann, sondern eben auch, wenn du ein ID Polo GTI haben willst, war es auch schon immer ein teurer GTI, bezahlst du grundsätzlich mit.
Ja. Ja,
also
der soll ja auch noch kommen, ID Polo GTI, der ist später.
Genau, so. Also wenn du tatsächlich deine Antriebsleistung von 85 bis 166 kW hochziehst, dann muss ja irgendwas dazwischen sein. Ne? Also du hast ja auch bei einem alten Polo-Verbrenner hast du ja auch vier verschiedene Motoren gehabt mit verschiedenen Leistungsstufen drin. Also insofern, das gab es ja schon immer. Das wird jetzt auch in der Philosophie von VW nicht anders werden. Dafür sind einfach noch die alten Köpfe da, hätte ich beinahe gesagt. Und nicht eine Variante mit Sparausstattung und eine mit hochpreisig Ausstattung, sondern du hast wieder verschiedene Sachen, die du anklicken kannst, konfigurieren kannst, so kennen wir das bei VW. Und das macht es ja eigentlich auch immer teuer.
Genau, wenn du irgendwas haben möchtest noch zusätzlich, was weiß ich, Rückenmassage, dann zahlst du halt dafür. Und da gibt es halt inzwischen halt auch chinesische Anbieter oder auch Tesla, wo halt alles inklusive ist und ein Preis und fertig. Da kommen die Deutschen irgendwie nicht weg, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, weil sie dann so am meisten Geld verdienen. Und das kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Das ist ja immer die eigene Entscheidung, was man kauft. Was ich interessant finde, also die Batteriekapazität ist bei 37 Kilowattstunden in der Einstiegsvariante. Du hast es schon gesagt, entweder 85 oder 90 kW Leistung. Es gibt eben noch eine zweite Batterie, die dann deutlich größer ist. Ja, also schon größer ist, die angemessen ist für so einen kleinen Wagen. Nämlich 52 Kilowattstunden, das ist ordentlich. VW sagt, damit kommt man 450 Kilometer weit. Muss man auch erstmal abwarten, ob das stimmt. Im Sommer bestimmt, im Winter eher nicht, aber das ist ja immer so. Das halte ich für angemessen, die 52 Kilowattstunden. Und deswegen hätte ich es besser gefunden, wenn man eben die große Batterie gleich im Einstiegsmodell anbietet. Aber natürlich kostet das mehr, logisch. Muss ja bezahlt werden. Und was ich auch interessant finde, ist die Ladeleistung. Also die Ladeleistung ist bei der kleinen Batterie natürlich geringer, ist ja klar. Je kleiner eine Batterie ist, desto geringer auch die Ladeleistung. Auf der anderen Seite muss man dann auch weniger reinfüllen, klar. Deswegen ist ja nicht nur die reine Ladeleistung wichtig, die übrigens bei der kleinen Batterie bei 90 Kilowatt Maximum steht. Die Ladezeit von 10% auf 80% gibt VW mit 27 Minuten an. Das ist jetzt okay, sage ich mal, aber ist auch nicht weltmeisterlich, aber es ist okay. Bei der 52 Kilowattstunden Batterie von 10% auf 80% ist es so, dass die Ladeleistung höher ist, 130 kW in der Spitze. Und was aber viel wichtiger ist als die Spitze, ist die Ladezeit. Von 10 auf 80 wird sie mit 23 Minuten angegeben, was okay ist. Also es ist jetzt 11 kW kann man bei beiden laden, das ist Standard inzwischen, Gott sei Dank, das muss man nicht extra bezahlen, das ist inklusive. Aber ich sag mal, es ist ordentlich, es ist okay, es ist, ja, das kann man verkaufen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, auf das Auto haben wir jetzt echt lange gewartet und super, dass es jetzt endlich da ist. Weil, wenn ich die Konkurrenz betrachte, von links, von rechts, von oben, von unten, da wird das sich schon schwer tun, glaube ich.
Ja, im Schwesterkonzern, also in den Schwesterkonzernen, sozusagen mit Cupra und Skoda, wird da sicherlich wieder oberste Gala haben. Auch ein Renault wird drunter liegen, ein Dacia wird auch drunter liegen. Aber das war und ist so. Mhm. Also da müssen wir uns auch nichts feinreden, dass man irgendwie da irgendwie jetzt in der Preispolitik und in der Modellregion da irgendwie noch was anderes macht. Tatsächlich, was ich spannender finde, ist, dass der Polo tatsächlich dann auch von der EU jetzt in diesem Kleinstwagensegment sozusagen mit reinfällt, mit 4,30 Meter Höchstgrenze, die bleiben bei 4,20 Meter tatsächlich. Und da ist es natürlich schon wichtig, für die, die es jetzt aktuell nicht verfolgt haben, tatsächlich auch, dass die Sicherheitsstandards anders sind in dem Kleinstwagensegment. Das heißt, deutlich weniger reingebaut werden muss in den Kategorien, die halt unterhalb des Polos sind. Also wenn jetzt der ID Everyone kommt oder der Renault Twingo oder vielleicht auch eine andere Variante von einem Auto, eine R5 oder so, dass die eben reinrutschen in diese kleine Klasse, da wird nochmal der Standard runtergesenkt. Das heißt, wir kommen auch irgendwann auf diese erwarteten 25.000 minus oder vielleicht sogar 20.000 minus Autos, weil das ist im Prinzip die Katastrophe, dass man jetzt sozusagen das Kleinwagensegment mit ja auch allen, wenn ich sagen, Annehmlichkeiten, das ist glaube ich schon mal eher nicht, sondern wirklich Sicherheitsstandards auch erfüllen muss. Also die M1E-Klasse, so wird es dann genannt, wird dann tatsächlich für die Kleinstfahrzeuge kommen. Und da finde ich es dann eigentlich schon gut, wenn man da auch was in dem Segment anbieten kann. Also unabhängig davon, dass sie jetzt sowieso nach dem ja irgendwann E-Up, den sie eingestellt haben, überhaupt mal was in der Preiskategorie beziehungsweise dann auch in der Kleinwagenkategorie packen. Angekündigt sind ja beide, beziehungsweise da ist ja noch der ID Cross, über den wir auch schon gesprochen haben. Also das kommt jetzt langsam und das wird wahrscheinlich auch das Thema bei VW sein, jetzt auch in diese Batterieproduktion selber einzusteigen, damit sie sozusagen auch die Hand drauf haben, was heimische Batterien angeht. Das ist wesentlich günstiger als aus China, wird glaube ich eher nicht, gerade im Kleinwagensegment, aber zumindest ist die Abhängigkeit oder die Unabhängigkeit mit einem eigenen Batteriewert da nochmal was in die Karten spielen kann, auch für die Kleinwagen.
Absolut. Was mich ehrlich gesagt erstaunt hat, war das Gewicht von dem Fahrzeug, weil es gibt ja auch den Wagen als ganz normalen Verbrenner und mit der 37 Kilowattstunden Batterie ist er bei 1512 Kilometern, also heute habe ich es mit den Einheiten, Kilogramm,
Kilometer.
Ja, bei 1512 Kilogramm und bei der 52 Kilowattstunden Akku, da ist er bei 1515, also 3 Kilo mehr. Das ist auch erstaunlich. Wo haben sie da eingespart? Weil das ist ja schon ein Unterschied, ob du 37 Kilowattstunden hast oder 52, ja. Dann nur 3 Kilo mehr, da haben sie irgendwas weggelassen. Ach, da lassen wir mal eine Achse weg oder keine Ahnung. Aber ich finde, was ich echt erstaunlich finde, ist, ich glaube, der Verbrenner ist nur 200 Kilo leichter oder so. Also und was ich auch erstaunlich finde, du kannst sogar einen Anhänger dran, und zwar immerhin mit 1,2 Tonnen Anhängerlast. Fand ich auch erstaunlich für so einen kleinen Wagen, 1,2 Tonnen Anhängerlast. Gut so, also reicht ja, zwar nicht für meinen Anhänger, aber für viele andere schon.
Naja, wenn du so einen kleinen hast, wo du wirklich nur Grünschnitt reinpackst und irgendwie ne, Sachen, die du nicht im Kofferraum haben willst, alles fein, damit kriegst du das Zeug ja irgendwie auch
zum das Model 3 hat ja nur 1000 und das Model 3 ist ja nun wirklich ein deutlich größeres Fahrzeug als ein Polo und der hat nur 1000. Der hat 1200, also das fand ich, da war ich überrascht. Aber wirklich überrascht.
Naja, das ist ja auch die Architektur von dem MEB. Du kannst ja wahlweise sozusagen viel reinbauen oder viel weglassen. Was mich beeindruckt hat, ist, dass sie hinten wahrscheinlich, es steht noch nicht fest, also wir haben den Wagen ja alle noch nicht gesehen, hinten wahrscheinlich auch unten sozusagen so ein zweites Kofferraumsegment sehr tief hast, wo du wirklich nochmal extrem viel Stauraum irgendwie auch generieren kannst. Also der ist eben auch gedanklich vom Ladekonzept irgendwie, also jetzt nicht vom Stromladen, sondern vom Ladungladen tatsächlich gut durchdacht. Also da wird sicherlich auch Platz für wahrscheinlich noch eine größere Batterie sein, wenn man das machen möchte von den größeren Fahrzeugen. Aber wenn du halt auch eine Anhängerkupplung anbietest, dann musst du ja im Prinzip hinten auch so einen Sicherheitsbereich haben für die Batterie, damit du so eine Art Knautschzone hast, damit ja nicht sofort die Deichsel dir den Anhänger, vom Anhänger die Batterie kaputt macht. Also insofern, da wird sicherlich auch eine Vorgabe für einen Crashtest dahinter liegen.
Ja, aber ich fand es insofern erstaunlich, also wie gesagt, das Fahrzeug selbst wiegt, nicht kostet, also heute habe ich es wirklich mit den Einheiten, das Fahrzeug selbst wiegt 1500 Kilogramm ungefähr, der Anhänger darf fast genauso viel wiegen, also frage ich mich, okay, wenn er jetzt eine Vollbremsung macht, wer schiebt dann wen weg? Aber es scheint offensichtlich, sonst wäre es ja nicht so erlaubt und auch sicher zu sein, aber das hat mich tatsächlich überrascht, dass er so eine hohe Anhängerlast hat, weil du sagst ja, Grünschnitt, da braucht man ja keine 1,2 Tonnen, also mit 1,2 Tonnen kriegst du schon ausgewachsene Wohnwagen, keine großen, aber immerhin. So, und im Innenraum ist es so, dass auch da konservativ, also es kommen die Druckknöpfe wieder, wie gesagt. Das heißt, dieses Touch-Gedöns am Lenkrad ist wieder weg. Das hat sich nun wirklich nicht bewährt. Das wird alle freuen. Wie hat ein YouTuber gesagt, das Auto ist wieder bedienbar. Und gebe ich Ihnen recht, viel mehr kann man über den Innenraum noch nicht sagen, weil die waren noch abgedeckt. Das ist noch nicht offiziell vorgestellt worden, aber es wird das Übliche sein. Da wird es, denke ich, keine großen Überraschungen geben. Großer Bildschirm, 13 Zoll immerhin. Das ist für so einen Kleinwagen ordentlich, aber das ist auch inzwischen, muss man auch wirklich sagen, State of the Art. Ne? Also, dass große Bildschirme drin sind, das kann man sich nicht mehr leisten als Autobauer, das nicht zu tun.
Naja, erstmal kostet es ja Geld. So, und Knöpfe kosten auch Geld, aber das, was das meiste Geld kostet, das hat Mercedes ja wirklich gelernt, dass sie einfach auf den konsequenten Umstieg auf komplett Bildschirme einfach die konservative Käuferschaft verprellt haben. Mhm. So, also der EQS, der EQC oder der EQE waren ja mit diesem Bildschirm ausgestattet, was sie jetzt auch wieder zurückfahren, damit sie einfach die alte Käuferschaft wieder bekommen. Und das wird beim ID Polo zum alten Polo genauso sein. Also die Leute, die jetzt ein aktuelles Polo-Modell fahren, die wollen sich ja nicht komplett umstellen, sondern die müssen nach und nach dann ja auch erstmal diesen neuen Innenraum für sich erkunden und feststellen, ob das überhaupt was für sie ist. Natürlich hast du überall mittlerweile irgendwelche Displays drin, also einen analogen Tacho wird keiner mehr einbauen mit so einem Drehradzähler für den Kilometerstand oder irgendwas. Das wird jetzt alles übers Display funktionieren, aber das, was wir über Bedienbarkeit immer reden, da sind sie tatsächlich noch bei Knöpfen. Und das ist auch in Ordnung so. Also genau, solange diese Full-Self-Driving-Geschichten und Autopiloten nicht in den untersten Varianten eingebaut werden, lenkt das auch sehr viel ab. Also insofern bin ich auch ganz froh und dankbar, dass gerade auch in Stadtautos, die ja wirklich hohe Aufmerksamkeit beim Fahren erfordern, tatsächlich auch ein bisschen Bedienelemente wieder drin sind.
Also wir hatten ja schon diese Diskussion, die hatten wir eigentlich, seit es diesen Podcast gibt, also seit über 10 Jahren. Ich weiß noch, ich habe auch mal ein YouTube-Video zum Thema gemacht, Bedienung über den Display, und dass ich davon nicht allzu viel halte, da habe ich ja nie ein Geheimnis drum gemacht. Ich halte auch nach wie vor nichts davon. Vielleicht sollte man das mal anders, ich will jetzt nicht wieder anfangen zu ranten und zu sagen, wie blöd es ist, irgendwas zu bedienen über den Bildschirm, also zum Beispiel das Handschuhfach zu öffnen über den Bildschirm, finde ich also völlig daneben. Vielleicht mal von der anderen Seite, einfach von der anderen Seite betrachten. Wofür brauche ich eigentlich einen Bildschirm? Ich will schon einen Bildschirm haben in meinem Auto. Aber die Frage ist, wofür möchte ich den Bildschirm haben? Also ich möchte gern sehen, wie schnell ich fahre. Ich möchte gern meine Navigation haben auf dem Bildschirm und vielleicht ein paar kleinere Angaben. Und ansonsten möchte ich den Bildschirm haben, dass wenn ich zum Beispiel lade, dass ich dann zum Beispiel Netflix gucken kann oder YouTube gucken kann. Also im Stand den benutzen kann für Unterhaltungszwecke. Wofür ich keinen Bildschirm brauche, wie zum Beispiel bei Tesla, wo ich auf dem Bildschirm sehe, welche Autos um mich herum und jetzt fährt ein LKW von hinten dran. Das brauche ich nicht auf dem Bildschirm. Also finden zwar viele ganz toll, aber da hätte ich lieber andere Angaben. Aber was ich nicht möchte, ist Bedienung über den Bildschirm von irgendwelchen Dingen. Die möchte ich gerne bedienen, ohne hinschauen zu müssen, weil meine Augen sollen eigentlich vorne auf der Straße sein und nicht auf diesem Bildschirm. Und insofern finde ich das gut, wenn die da bei VW das so machen, dass eben nicht alles über den Bildschirm bedient wird. Mal sehen, ob es dann tatsächlich auch so ist. Wir wissen es noch nicht genau. Was wir wissen, ist, dass das Lenkrad wieder keine Touch-Knöpfe hat, sondern richtige Knöpfe. Das halte ich für sehr, sehr gut. Und dann werden wir mal schauen, wie die Software dann aussieht bei dem Auto.
Ja, das ist bei VW, glaube ich, das spannendste Thema. Aber ich glaube, lass uns erstmal die IAA abwarten und dann im April 2026 den Vorverkauf sozusagen mal abwarten. Und dann kann man wirklich mal die Autos fahren und sich ein wirkliches Bild davon machen und die Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Gut, wenn der Wagen dann wirklich vorgestellt wird, können wir ja nochmal das Fahrzeug ansprechen. Auf jeden Fall ist es schön, dass jetzt auch Kleinwagen von VW kommen. Und da wird ja noch ein weiteres Fahrzeug kommen, 2027 leider erst, das noch kleiner ist. und dann auch eben unter den 20.000, heute zumindest 20.000, bleiben soll oder um die 20.000, also nochmal 4.000, 5.000 Euro billiger. Werden wir sehen, was da kommt und halten das im Auge und sagen aber schon heute, es kommt viel zu spät, es müsste viel schneller kommen, aber so ist es halt. Die Automobilindustrie krebst da immer noch rum und genau. Was hältst du eigentlich? Lass uns noch eins kurz besprechen. Das haben wir jetzt gar nicht geplant, aber die EU hat ja gesagt, 2035 dürfen weiter Verbrenner gebaut werden. Was halten wir davon? Warte mal, wo ist mein Kotzgeräusch?
Also, die Chinesen werden uns weiter den Vorsprung vergrößern. Unsere Wirtschaft schützen wir da schon mal gar nicht mit. Im Gegenteil, das, was Industriepolitik von der CDU, Entschuldigung, ist, ist irgendwie falsch verstanden. Also ich bin dafür, dass Unternehmen planbare Rahmenbedingungen haben. Das haben sie, das hatten sie. Jetzt wird es wieder aufgeweicht. Jetzt gibt es wieder irgendwie die Möglichkeit, mit Supercredits ein ID Polo zu kaufen und dann den großen Verbrenner wieder durchzujagen. Weiß ich nicht, ob es ein 911er sein muss oder keine Ahnung, wen man dann fördert. Oder die dicken SUVs. Aber genau das wird passieren. Ich sag mal, wir reden über das Klima, wir tun aber nichts. Dass sich die EU da jetzt so hat, nochmal in die Buchs jagen lassen, weiß ich nicht. Also Industriepolitik sieht für mich anders aus. Also wir sind ein wirtschaftlicher, starker Standort, der wirklich viel für die Industrie macht. Und bei der Autoindustrie vergeigen wir es grundsätzlich jedes Mal wieder.
Zumindest in den letzten 10 Jahren, ja.
Ja, genau. Und das können wir besonders gut. Also bei der Elektromobilität finde ich es einfach ganz gut, wenn ich den Markenchef von VW höre, Thomas Schäfer, der sagt, der elektrische, also der Kleinwagen wird elektrisch, so egal, was da jetzt die EU sagt und mit den Supercredits nochmal gefördert hat. Aber ich denke auch, dass die großen, spritfressenden Fahrzeuge sich irgendwann keiner vom Unterhalt mehr leisten kann oder will. Also da sind wir wieder bei der FDP, ne? Geschichte, fahr dein Porsche weiter.
Also erst habe ich gedacht, mir ist doch egal, was sie da beschließen. Bis 2035 kaufen sowieso nur noch Leute, die wirklich doof sind, einen Verbrenner. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, naja, das Problem ist halt, die Leute werden verunsichert. Ja, kann ich mir jetzt doch wieder kaufen. Und dann ist einfach der Druck geringer, sich ein Elektroauto zu kaufen. Wobei ich sagen muss, in meiner Umgebung sagen mir immer mehr Leute, ja, also ich habe jetzt noch mein Auto, aber wenn das durch ist, dann wird es auf jeden Fall ein Elektroauto. Und das höre ich jetzt wirklich immer, immer öfter. Und wir sehen ja auch in den Zulassungszahlen, wir sind jetzt bei 22%, also fast jedes vierte Auto ist elektrisch. Tendenz stark steigend. Und ich denke eigentlich, egal was sie da beschließen, 2035 ist das wurscht, weil wir dann die Leute so weit haben, dass sie sagen, und zwar weit vor 2035, ich bin noch nicht bescheuert und kaufe nochmal Verbrennertechnologie.
Ist, das ist genau das, was die Regierung gut kann, verunsichern. Ja. Ja, also die die ganz weit rechte Außenopposition, das ist Wasser auf die Mühlen von denen, weil sie gesagt haben, ja, hier so und ne, ihr wisst ja sowieso nicht, was ihr wollt und schürt noch Angst. Genau damit leben die, ja. Also wer Angst macht und dann wieder irgendwie das Damoklesschwert rausholt und die Verunsicherung wieder breiter macht, bedient ja genau dieses Klientels, tut mir auch leid, ja, die ganzen Konservativen, die sich irgendwie vom Wählscheibentelefon nicht trennen wollten, ne?
Die sind
so,
wieder
genau
da.
Die können wir damit auch erreichen, aber wenn du dich erstmal in eine andere Richtung bewegt hast, gedanklich schon mal und dann auch, ich sag mal, mit Ablaufdatum und das sind jetzt über 10 Jahre noch Zeit, tatsächlich da nochmal eine Idee zu kriegen, was man eigentlich kaufen kann mit den verschiedensten Modellen. Und die Konzerne wissen ganz genau, wo die Reise hingeht. Die Chinesen wissen das, die Amerikaner noch nicht ganz, aber also ein paar Ausnahmen ja, aber das, was jetzt passiert, ist wieder eine Verunsicherung. Damit schützt du nicht die heimische Autoindustrie, sondern machst sie noch kaputt. Ja. Mit dieser Verunsicherung, die Wirtschaftsbosse, die OEMs wissen schon ganz genau, in welche Richtung sie kommen wollen und ziehen das hoffentlich durch. Also manchmal muss man ja auch gegen die Regierung, also es ist ja unbenommen, tatsächlich sich ein Elektroauto weiterhin zu kaufen.
Ja.
Ja, so, also das ist ja ganz klar und die Richtung geht auch genau hin. Also das, was VW jetzt mit seinen strategischen Varianten hier alles gemacht hat, ist ja voller Kurs geradeaus. So, und die lassen sich jetzt auch nicht mehr beirren. Das, was einfach gerade gekribbelt hat, war, dass sie gerade extrem schlechte Gewinne haben, also eher Verluste fahren. Und deshalb natürlich nochmal so, oh, wir schaffen das jetzt nicht und wir brauchen nochmal eventuell, ja, aber der Markt braucht es nicht. So, und genau das ist eben diese Verunsicherung, die da jetzt wieder reinspielt und wieder geschürt werden muss. Genau. Und wenn wir das jetzt, ich sag mal, nur noch auf die Oberklasse-Fahrzeuge irgendwie ausweiten können, alles fein, aber die Kleinwagen gefördert werden, die elektrischen, dann sind wir schon mal auf der richtigen Richtung. Und wir machen einfach weiter wie bisher. Wir infizieren die Leute, wir multiplizieren unsere Begeisterung. Genau. Und das ist eigentlich unser Ziel.
Was ich gepostet habe in Facebook, ich habe gepostet, in China knallen die Sektkorken. Ja. Die freuen sich riesig. Und ich sage das nicht einfach so. Ich kenne Leute, die in der chinesischen Automobilindustrie arbeiten und es ist wirklich so. Die freuen sich jetzt gerade, ja, dass wir so dermaßen dämlich uns verhalten. Die freuen sich. So, ganz am Schluss schauen wir noch nach Salzgitter. Warum tun wir das? Weil dort Batterien gebaut werden. Guck an, in Europa werden Batterien gebaut. Von VW, ne?
Ja, tatsächlich, von VW. Also die strategische Entscheidung, da auf den Markt zu gehen, war wirklich die richtige. Also nicht, dass wir in Deutschland oder in der EU wahrscheinlich sehr günstig Batterien selber bauen können. Aber das, was uns ja jetzt auch die Chip-Krise gezeigt hat, ist, dass man einfach komplett auf die anderen angewiesen ist. Und wenn ich eben auch den größten Teil des Autos und den wertschöpfendsten Teil im Auto sozusagen selber produzieren kann und da unabhängig bin, dann ist es natürlich schon ganz cool, selber was in der Hand zu haben und nicht nur auf dem Beifahrersitz zu sitzen, sondern die Steuer auch wirklich in der Hand zu haben und wissen, wo es hingeht, ist mit der Salzgiga, so nennen sie das ja selbst, tatsächlich ein guter Weg jetzt voran, dass sie einfach die Kompetenz im Land halten, dass sie die Lieferketten hier haben wollen und dass sie hier eben auch standardisierte Zellen und Batteriepacks bauen und damit sicherlich auch mit ihren Autos dann einen großen Abnehmer an sich selbst haben und wenn sie Überproduktion haben, sicherlich auch nochmal was verkaufen könnten. Aber ich denke, ein Volkswagen wird das erstmal nicht tun.
Vielleicht mal die Ausmaße anschauen. Im ersten Schritt wird 20 Gigawatt Stunden aufgebaut an Produktionskapazität, aber der Bedarf kann man das noch verdoppeln. Das ist jetzt nicht so riesengroß, oder? Im Vergleich zu den Chinesen, zu CATL und ähnlichen. Ne? Aber es ist mal ein Anfang.
Das reicht ja erstmal schon für eine Viertelmillion E-Autos. Mhm. Also die muss man auch erstmal produzieren und verkaufen aktuell. Insofern. Und das, was es ja erstmal ist eine Anlaufphase, hast du ja gesagt. Also wenn wir bei einer halben Million Fahrzeuge dann mit der Verdoppelung liegen, ist das schon mal eine ganze Menge. Aktuell ist es null, ja, muss man auch fairerweise sagen. Also insofern, das ist ein gutes Invest. Ich glaube, das war auch in dem VW-Konzern nicht ganz so einfach, weil es gibt genug alte Riegen, die das irgendwie anders sehen und vielleicht eher zukaufen wollten, weil es ja besonders günstig ist. Aber ich denke, das ist eine gute Entscheidung, die eigene Produktion zu haben. Das haben wir ja bei Tesla gesehen, ne, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Auch in Deutschland eine Möglichkeit ist, da irgendwie was zu machen. Und ich sag mal so, das, was ja die der Standort in Salzgitter vorher hatte, ist ja eine Motorenfertigung für Verbrenner. Hm. So, ja. Also insofern, es gab gestern einen Bericht tatsächlich im NDR darüber, wo sie dann die Mitarbeitenden befragt haben und er sagte, naja, bevor ich hier gar nichts tue, baue ich halt Batterien. Also der war nicht überzeugt, hat man definitiv gemerkt, als das Mikro an seinen Mund gehalten wurde. Aber er weiß ganz genau, dass VW ihm einen sicheren Job bietet, indem er halt auch in die Zellfertigung dann mit einsteigen kann.
Ja, also sie haben eine Halle neu gebaut. Übrigens, lustigerweise, das ist auch vielleicht eine kleine Anmerkung, wurde damals der Grundstein gelegt, das war im Juli 22 von Herbert Diess. mit dabei, der
mit
damalige.
Olaf Scholz.
Mit Olaf Scholz, genau, mit dem damaligen Bundeskanzler. 600 Meter lang, 350 Meter breit, 30 Meter hoch, 69.000 Quadratmeter, sind ungefähr 10 Fußballfelder. Also es ist jetzt auch nicht eine kleine Fabrik, sondern es ist schon ordentlich. Aber wie gesagt, verglichen mit den chinesischen Produktionen ist es natürlich, ich sage jetzt mal nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist schon mehr, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Aber es ist mal endlich ein Anfang und ein Einstieg und wir beweisen damit als Zweite, ja, man kann auch Batterien in Europa bauen. Also, das ist eine gute Nachricht und ich glaube, das sollten wir einfach mal festhalten und nicht immer nur mäkeln und meckern.
Genau, und Salzgitter dient ja jetzt als Vorbild für die nachfolgenden Projekte, also in Valencia, also in Spanien und in St. Thomas in Kanada. Und die werden sozusagen auf diesem Standardkonzept dieser Fabrik basieren, also von Power Go, Co. Bauer, Co. Mit C.
Warum soll ich mich immer nur verquatschen?
Ja, genau, ich kann das auch.
Du kannst es auch, ja. Hallo, hier ist der Podcast, bei dem sich alle Moderatoren richtig gut verquatschen können. Viel Spaß.
Genau, haben wir. Ja, aber das ist ja genau das Thema, dass man das eben jetzt von den witzigerweise Chinesen lernt. Als ich da gestern den Bericht gesehen habe im Fernsehen, habe ich so gedacht, okay, die sehen alle ziemlich asiatisch aus. Warum kopieren wir jetzt von den Chinesen? Ja, natürlich, weil sie schon im Batteriefabrik bauen, richtig Ahnung haben und haben dann natürlich auch mal in Europa sozusagen ihr Wissen zeigen können. Natürlich gibt es jetzt erstmal Anlaufschwierigkeiten mit irgendwie Ausschuss und keine Ahnung, wir üben noch mal ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, das haben alle anderen auch gehabt und das ist auch rein menschlich, bis die ganzen Zellen dann wirklich so kommen, wie sie eigentlich sollen, ist vielleicht auch dann VW mit den passenden Modellen im Kleinwagensegment auch da. Insofern, das wird gut, es wird spannend, es wird aber nicht günstig und genau, aber wichtig ist, dass man hier was macht, hier Arbeitsplätze erhält und ich denke, das können die wohl.
Und wer gerne ein bisschen Geld spenden möchte für meine Reparatur an meinem Model S, gerne.
Ich dachte für den VW-Konzern.
die brauchen, glaube ich, keins. Wobei, naja, wir werden sehen, wie die Weiterentwicklung ist. Jedenfalls freuen wir uns erstmal über jede Batterie, die in Deutschland gebaut wird, über jedes Elektroauto, das in Deutschland gebaut und verkauft wird. Darüber freuen wir uns und wir hoffen, dass wir uns auch in Zukunft noch viel, viel mehr freuen können, was die Automobilindustrie betrifft. Aber ja, wir werden sehen. Ich will jetzt nicht schon wieder mäkeln. Wir bleiben am Ball.
Genau, so. Wir bleiben am Ball.
Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Julia Mauerhardt war dabei. Ich bin Jerome Brunel. Euch allen eine schöne Weihnachtszeit, weil es ja bei Ausstrahlung der 23. Dezember. Schöne Weihnachten. Tschüss.